Ich will noch beten, bevor ich mit der Predigt anfange. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, ein Heiliger Geist, der dreieinige Gott, wir sind da vor dir. Wir kommen vor dich und wir bitten dich, dass du zu uns redest. Du weißt, wo jeder von uns steht. Und wir wollen jetzt ganz bewusst auf dich schauen, auf dich hören und auf dich warten, wie wir in diesem Lied gesungen haben. Und bitten dich, dass du da bist und dass du auch unsere Herzen aufmachst, die Augen von unseren Herzen, die Ohren von unseren Herzen, dass wir deine Stimme hören können. Amen. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete nichts. Ich habe den Gottesdienst unter das Thema gestellt: offen für alles oder entschlossen. Bist du offen für alles oder bist du entschlossen? Wir haben die Geschichte von Elia auf dem Karmel gelesen, miteinander in der Minikille. Und da hat Gott am Anfang vom Kapitel 18 zum Elia gesagt: Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Es war ja eine Trockenheit gewesen. 3 Jahre hat es nicht mehr geregnet. Das Land war austrocknet. Man lesen dann auch, dass der Ahab und einer von seinen Ministern das Land durchgezogen hat, um noch Gras zu suchen für das Vieh. Es war eigentlich eine schwierige Situation gewesen. Und jetzt sagt Gott Elia: Ich will regnen lassen. Das Thema, das übergeordnete Thema, das in der Geschichte drin steht, ist eigentlich, könnte man sagen, das Thema Baal versus Jahwe. Weil der Ahab, der König von Israel, der hat nicht nur den Jahwe angebetet, aber hat auch den Baal angebetet. Der Baal ist als Gott vom Regen oder als Gott von der Fruchtbarkeit verehrt worden in Kanaan. Man hat verschiedene Orte gehabt, Bäume oder Hügel, wo man glaubt hat, da ist der Baal oder ein Baal oder so ein Baalsgeist, und man hat sich dort getroffen und hat den Baal verehrt und hat gehofft, wenn man das macht, wenn man zu dem Baal betet, dann wird er Regen schenken, Fruchtbarkeit schenken, wird schenken, dass eben das Vieh gesund ist und gut wächst und sich vermehrt, dass die Früchte und das Gemüse gut wachsen. Und Isabel, die Frau vom Ahab, die Königin von Israel, sie war die Tochter vom König von Tyrus. Und der König von Tyrus war ein Baalsverehrer, er hat sogar Et-Baal geheissen. Et-Baal bedeutet mit Baal, oder man könnte aus dem schliessen, das heisst, es ist jemand, der Gemeinschaft hat mit dem Baal, oder ein Gefolgsmann vom Baal. Die Isabel war also Königin von Israel und sie hat sich dafür eingesetzt, dass der Baalskult sich verbreitet hat in Israel. Sie hat Priester für den Baal unterhalten, also angestellt und denen den Lebensunterhalt gezahlt und auch für die Aschera. Aschera ist eine weibliche Gottheit. Das ist bei diesen Gottheiten immer ein bisschen komplizierter, so wie bei den hinduistischen Gottheiten. Da ist irgendwie die Mutter oder die Frau oder die Großmutter. Das kann man nachlesen, aber da komme ich nicht ganz draus. Das Aschera war einfach eine weibliche Gottheit gewesen, und die hat man auch für Fruchtbarkeit und Liebe angerufen. Der Ahab, wie ich gesagt habe, er war eben offen für alles. Er hat sehr wohl gewusst um den Gott von Israel. Er hat sehr wohl auch geschaut, dass der Priester, also der Dienst im Heiligtum, im Tempel weitergeführt worden ist. Es hat Priester gegeben, die haben den Gottesdienst nach dem Bund von Gott, nach dem Gesetz von Gott auch ausgeführt. Aber der Ahab hat gefunden, das ist auch nicht so schlimm, wenn man auch noch den Baal anbetet. Seine Frau hat das schließlich wollen. Und die Heirat mit Isabel ist sicher auch eine politische Entscheidung gewesen, um die politische Beziehung mit dem im Norden liegenden Königreich Tyrus zu festigen. Und eben, er war offen für alles, er gefunden, das geht auch. Und wenn ja der Yahweh mal nicht hört, der Gott Israels, oder mal nicht hilft, dann kann man noch den Baal fragen, dann hat man quasi eine Redundanz. Hat da vielleicht gedacht, er war offen für alles. Dann Geschichte will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Kräftemessen auf dem Karmel. Ganz kurz, der Elia hat dann dem König Ahab gesagt, komm, ruf das ganze Volk auf den Karmel und dann schauen wir, wer Gott ist, der Baal oder der Yahweh. Und sie haben dann je einen Altar gemacht, Baalspriester und der Elia. Und die Baalspriester haben den ganzen Morgen und bis am Nachmittag gebetet und den Baal angerufen und tanzt und gesungen und gumpet. Und sie haben sich sogar geritzt, dass Blut rausgeflossen ist und sich in Trance tanzen. Das war aber offenbar normal gewesen. Das hat dazugehört bei diesem Kult. Und es ist aber nichts passiert, es ist keine Antwort gekommen. Und wo dann der Elia dran war oder Reihe war und gesagt hat, jetzt kommt zu mir und schaut, zu mir hat er einen Altar aufgebaut mit 12 Steinen. 12 Steine für die 12 Stämme von Israel. Und er hat mit verschiedenen Symbolen hat er deutlich gemacht, dass er wirklich den Gott von Israel anruft. Die 12 Steine für die 12 Stämme, die Söhne vom Jakob. Eben, dass der Gott von diesem Volk mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Und er hat dann zu Gott gebetet. Ja, ihr kennt die Geschichte. Er hat dann den Altar aufgebaut und hat das Holz drauf getan und das Opfertier zerteilt und oben drauf getan und hat noch Wasser drüber leeren lassen, 4 Eimer voll, dass es wirklich nass war und man wirklich gesehen hat, also wenn es jetzt anfängt zu brennen, dann muss wirklich von außen ein Feuer kommen, es muss wirklich ein Wunder passieren. Es war nass gewesen. Und dann, zur Zeit des Speisopfers, am Nachmittag, hat der Prophet Elia dann gebetet. Auch da nochmal ein Link zu dem Speisopfer, das eingesetzt war von Gott durch den Mose. Zu dieser Zeit hat er gebetet. Und dann hat er gebetet, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da nochmal, er hat Gott angerufen, dass er Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er hat wollte ganz deutlich machen, das ist nicht irgendwie alles ein bisschen das Gleiche, ein bisschen der Baal, ein bisschen der Yahweh, das kommt nicht so drauf an, sondern er hat wirklich den Gott Israels beim Namen angerufen. Und man sieht hier auch, es ist im Elia darum gegangen, dass das Volk wieder zurückkommt zu Gott. Dass Gott das Volk von dem Herz, das Herz von dem Volk wieder ihm zukehrt. Dass du ihr Herz wieder zu dir kehrst. Und dann ist Feuer vom Himmel runtergefallen. Wir wissen nicht genau, vielleicht war es ein Blitz gewesen. Das heisst, einfach Feuer ist vom Himmel runtergefallen und hat das Brandopfer, das Holz, Stein und die Erde verbrennt. Und die Reaktion vom Volk war sehr eindrücklich gewesen. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und sie haben dann, der Elia hat sozusagen die Gunst von der Stunde genutzt und hat gesagt, so jetzt packen die Propheten oder die Priester vom Baal Und sie haben da einen kurzen Prozess gemacht mit denen. So wie die Geschichte. Nachher dann ist es darum gegangen, dass es wieder regnet. Eigentlich lesen wir am Anfang nur, dass Gott dem Elia gesagt hat, ich will es regnen lassen, zeig dich dem Ahab. Ich habe mich gefragt, hat Gott dem Elia überhaupt gesagt, er soll eine Volksversammlung einberufen auf dem Karmel? Steht nicht, dass Gott gesagt hat, du eine Volksversammlung einberufen auf dem Karmel. Aber er hat das gemacht, weil ich hätte Elia einfach gedacht, jetzt soll es wirklich ganz deutlich werden, dass Gott, der Jahwe, dass der Jahwe der wahre Gott ist. Jetzt sage ich nicht einfach, ich bete und dann regnet es wieder, nachher sagen sie, ja, vielleicht hat ja gleich der Baal jetzt erhört, wenn wir 3 Jahre zu ihm betet haben, sondern vielleicht hat der Elia da auch noch mit eine Entscheidung getroffen. Er hat eine Sehnsucht gehabt, dass das Volk erkennt, dass Jahwe Gott ist und dass sich da etwas ändert. Und also das habe ich noch interessant gefunden. Es steht nicht, Gott hat ihm gesagt, du eine Volksversammlung und ein Kräftemessen auf dem Karmel einberufen, sondern nur ganz am Ahab und sag, es wird wieder regnen. Dann, wo das alles durch war, das ganze Volk hat das gesehen, das ganze Volk hat gesagt, ja, wer ist Gott? Der Ahab hat das gesehen, wir wissen nicht, was er gesagt hat. Da steht nichts dazu. Und dann hat Elia gesagt zum Ahab, ich tue jetzt beten, dass wieder Regen kommt. Er hat betet und er ist auf den Berg gegangen und hat betet und hat den Diener geschickt, um zu schauen, ob schon Regen kommt. Der Diener ist zurückgekommen und gesagt, nein, es ist noch kein Regen, keine Wolke. Dann hat er nochmal gebetet, nochmal geschickt und so 7 Mal. Und beim 7. Mal hat der Diener gesagt, ich sehe ein kleines Wölkchen, so wie eine Faust. So klein wie eine Faust. Und dann hat der Elia dem Ahab gesagt, jetzt muss schnell heimgehen, es kommt regnen. Und dann ist es dann in Strömen regnen. Der Elia war mutig. Ich habe ja das auch zuerst übertitelt, den Monat mit grosser Sehnsucht, grosser Mut. Ich glaube, der Elia hatte eine Sehnsucht gehabt, dass das Volk zurückkommt zu Gott. Der Elia war mutig und hat Grosses gewagt. Wieso war er mutig gewesen? Ich glaube, weil der Elia ist einmal entschlossen gewesen. Also er hat sich entschlossen für Jahwe. Er hat Für ihn war es keine Frage gewesen, ja, wir können vielleicht auch noch den Baal anrufen oder so. Er hat sich entschlossen für den Jahwe. Er hat geglaubt an Gott von Israel und hat geglaubt, das ist der höchste Gott, das ist der wahre Gott und dem will ich dienen. Das war für ihn keine Frage gewesen. Er war entschlossen gewesen. Dann hat er auch Dringlichkeit gesehen oder eben, er hat eine Sehnsucht gehabt, dass das Volk zurück vom zu Jahwe kommt. Und er hat Dringlichkeit irgendwo gesehen. Er hat geglaubt, das Schicksal von diesem Volk ist in der Hand von Gott Jahwe. Die Zukunft von diesem Volk ist schon immer in der Hand von Jahwe gewesen und nicht in der Hand von Baal. Der Baal ist eine Einbildung von Menschen. Aber das Schicksal wenden von diesem Volk kann nur Jahwe. Nur der Gott Israels kann entscheiden über Segen oder Fluch. Und der Elia war auch mutig gewesen, weil er hat an Gottes Macht geglaubt. Es kann doch gar nicht anders sein, wenn er nicht geglaubt hätte, dass Gott das Volk wieder kann sich zuwenden kann, dann wäre er doch nicht dort angestanden auf dem Karmel und hätte gesagt, so, jetzt schauen wir, wer Gott ist. Wenn er nicht geglaubt hätte, dass Gott sich kann und will zeigen, dann hätte er doch das nicht gemacht. Er hat das geglaubt. Er war dann nachher später enttäuscht gewesen, weil er gemerkt hat, das Volk hat zwar gesagt, ja, wie ist Gott und so, aber weder der Ahab, noch die Sebel, noch das Volk haben sich wirklich dann geändert. Und es hat dann noch länger gebraucht und noch andere gebraucht, wo gewirkt haben oder auch gekämpft haben nach dem Elia, dass der Baalskult wieder entfernt hat können werden. er war nachher auch enttäuscht, aber er hat da, er hat geglaubt, Gott hat die Macht, um das zu tun. Darum ist er angestanden und sein Glaube ist auch gewachsen durch Sachen, die er erlebt hat mit Gott. Vorher haben wir ja gelesen, das haben wir vor 2 Monaten gelesen, die Geschichte, die Vorgeschichte, wo der Elia eben dem Ahab angekündigt hat, es wird kein Regen mehr geben, und dann hat der Ahab ihn einen Kopf kürzer machen wollen. Der Ahab hat immer gemeint, der Elia sei der Staatsfeind, er sei gegen das Volk und er sei schlechte Sachen. Er sei quasi ein schlechtes Omen für das Volk. Und er hat ihn verfolgt. Und dann ist der Elia geflüchtet und Gott hat ihn versorgt. Zuerst am Bach Krit mit Brot und Fleisch, das Raben ihm gebracht haben. Und nachher bei einer Witwe, die auf wundersame Art immer das Mehl und das Öl sich vermehrt hat. Und er hat erlebt, der Elia, dass Gott sich zu ihm stellt. Und dass Gott lebendig ist und Wunder tut, oder? Und ich glaube, das hat auch etwas mit seiner Entschlossenheit zu tun gehabt. Also er war entschlossen, er war bereit, zu machen, was Gott sagt, sich aufs Eis rauszuwagen. Und dann hat er auch erlebt, dass Gott zu seinem Wort steht. Das gehört irgendwo zusammen, dass wir entschlossen sind, dass wir bereit sind, auf Gott zu hören und einen Schritt zu machen. Und dann werden wir auch merken, dass sein Wort trägt. Wenn wir wieder einen Schritt nicht machen und sagen, ja, ich will aber zuerst noch diesen Beweis oder diesen Beweis, bevor ich einen Schritt mache, dann werden wir oft auch nicht erleben, dass Gott das Wort eben trägt, weil wir gar nicht draufstehen oder drauflaufen. Dann ist mir noch aufgefallen, in dieser Geschichte, das Volk ist zu einer Entscheidung aufgerufen worden. Das Volk, nicht nur der Ahab, sondern das Volk hat den Elia da angesprochen. Das heisst, da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Also Elia hat ja auch zum Ahab geredet, hat vorher schon zum Ahab geredet und gesagt, das ist nicht richtig, dass du den Baal anbetest und so, das geht nicht. Aber da hat das ganze Volk gerufen und hat zum ganzen Volk geredet. Nicht nur zum König, nicht nur zu den Eliten. Und das ist eigentlich noch ein interessantes Detail, weil schon beim Bundesschluss am Sinai hat Mose das ganze Volk gefragt, wenn ihr den Bund eingeht. Also zuerst einmal hat ja vorher Gott den Abraham berufen. Dort war es einer gewesen, und dann sind seine Nachkommen dann ein grosses Volk geworden. Und wo Gott Israel aus Ägypten rausgeführt hat und sie beim Sinai gewesen sind, da hat Gott Mose die 10 Gebote gegeben und das ganze Gesetz. Und dann hat der Mose das vorgelesen dem Volk und gesagt, das wäre der Bund. Das wäre quasi der Vertrag. Vertragsbedingungen ist das Gesetz, wenn ihr den Bund eingeht mit Gott. Und das Volk hat gesagt, ja, wir wollen. Also das ganze Volk ist gefragt worden und das Volk als Ganzes, sie haben gesagt, ja, wir wollen. Es ist nicht so, Gott hat sich nie irgendwie einfach eine Elite ausgesucht, einzelne Führer, und dann einfach nur mit denen einen Bund gemacht und das Volk soll einfach dumm sein und einfach hinein reinlaufen. Sondern Gott hat sich eigentlich immer, dass er so denkt, er will ein Volk haben, das ihm nachfolgt, das ganze Volk, das ihn ehrt, das für ihn lebt. Und einen König hat es ja am Anfang gar noch nicht gegeben, wo Gott nicht so denkt war, sondern das Volk hat später einen König wollen und dann hat es halt dann einen König gehabt. Aber eigentlich ist es als ein Volk von Brüdern und Schwestern gedacht waren, die miteinander Gott nachfolgen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, es war nicht ein Aufruf an Heiden, an irgendwie die von Tyrus oder die von Edom, sondern der Aufruf von Elia war ein Aufruf an das Volk Gottes, zum Zurückkehren. Es war das Volk, das Gesetz Gottes gekannt hat, das genau gewusst hat, was Gott möchte. Sie haben das gewusst, aber sie sind von ihm weggegangen. Sie haben sich nicht an den Bund gehalten, sie haben den Bund gebrochen. Und es war ein Aufruf an das Volk, sich zurück zu einem ganzen, entschlossenen Glauben an mich. Zu einem, nicht zu einem halbherzigen, sondern zu einem ganzherzigen Glauben. Sie haben ja eben die 10 Gebote gehabt. Und das erste Gebot von diesen 10 Geboten findet das im 2. Mose 20. Heißt, und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst ja kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Sie haben das eigentlich gewusst, aber sie haben nicht danach gelebt. Die Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk ist eigentlich ein bisschen wie eine Ehebeziehung. Gott hat gesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und in dieser Beziehung sollt ihr nur mich als Gott anbeten, wie in einer Ehe, wo man sagt, ich will dir treu sein und ich verspreche dir, ich tue nicht fremdgehen, ich tue nicht noch irgendwie eine andere Frau oder einen anderen Mann auch noch Beziehung pflegen, also sexuelle Beziehung oder einfach, ich tue mich wirklich für dich entscheiden, entschliessen und ich will dir treu sein. So ist auch die Bundesbeziehung, die Gott mit seinem Volk geschlossen hat, wie, ähnlich wie eine Ehebeziehung. Oder man hat den Ehebund auch von dem Bund abgeschaut, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Die gegenseitige Treue und das Entschliessen für den einen Gott ist ganz wichtig. Und der Jahwe-Kult ist eben nicht einfach eine Selbsthilfegruppe oder einfach eine Religion, wo man kann so ein neben anderen Religionen auch noch pflegen, sondern der Jahwe ist der lebendige Gott und erfordert den Gehorsam von seinem Volk, erfordert die Treue von seinem Volk. Er ist selber treu zu seinem Wort, er steht treu zu seinem Wort, aber er fordert auch, dass sein Volk auch ihm treu ist. Wir sehen das im ganzen Alten Testament. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das für uns? Für uns, wir sind ja in einem Bund mit Jesus. Wir sind in einem Bund mit Jesus und Jesus will unser Gott sein. Wo wir Christen geworden sind, haben wir gesagt, Jesus, du darfst mein Gott sein und ich will zu deinem Volk gehören, ich will dir nachfolgen, du darfst mein König sein, du sollst auf dem Thron von meinem Leben sitzen, ich tue dich als König und als Gott akzeptieren und ich will mit dir leben. Und wir haben uns entschlossen, unser Leben ganz bewusst auf das Fundament zu stellen, so wie es der Beat Dabri erzählt hat am vorgestern Abend, dass wir unser Leben auf sein Fundament stellen. Wenn wir jetzt so ein bisschen die Personen aus der Geschichte anschauen, die Sebel, dann können wir uns überlegen, was wäre das heute oder was gibt es da so für Entsprechungen heute. Die Sebel hat ja das Volk Israel verführt. Verführt zum Götzendienst, verführt zum Baalskult. Sie war eigentlich entschlossen gewesen. Also das muss man ihr lassen. Die Sebel war entschlossen gewesen. Sie hat sich für den Baal entschlossen. Und sie hat die Menschen in Israel dazu gebracht, den Baal zu verehren. Die Menschen in Israel haben zwar auch noch den Jahwe verehrt, aber sie haben auch den Baal verehrt. Bei uns heute ist es ja in der Regel nicht so, dass wir irgendwie Zumal bei uns nicht, dass man einen Buddha in den Garten stellt und dann den arbeitet oder von dem abknüllt und so. Das machen wir ja nicht, so Götzenfiguren arbeiten. Ich denke aber, was bei uns wirklich ein Thema ist, auch bei uns Christen, ist so, dass die Autonomie vom Einzelnen höher ist als Gott. Also die Autonomie vom Einzelnen wird heute in unserer Gesellschaft sowieso auf den Thron gestellt. Was du als Einzelner willst, das musst du auch können machen. Was du willst, wenn du musst können über dein sexuelles Geschlecht entscheiden, das ist nur ein Beispiel von vielen, du musst können über deinen Beruf entscheiden, du musst können, du musst alles können selber entscheiden, was dein Leben betrifft. Und wenn dir etwas nicht gefällt oder etwas dir nicht so passt, dann musst du das auch nicht machen. Und das, was du willst, verwirklichen, deine Träume, das musst du unbedingt können verwirklichen. Und wenn du willst, zum Beispiel bisexuell sein oder gar nicht sexuell sein, dann müssen alle anderen dir sagen, es sagen, dann dürfen dir nicht mehr er sagen oder sie sagen, wie man es beim Nemo zum Beispiel sieht. Also das ist die Autonomie vom Einzelnen, ist über allem, oder? Das, was der Einzelne will, das muss unter allen Umständen beachtet werden. Oder das, von dem muss man sich verbeugen, sage ich jetzt einmal. Das beißt sich natürlich mit dem Anspruch von Gott und von Jesus. Jesus sagt, ich bin Gott und ich bin der Einzige, der wirklich absolut ist. Ich habe den Absolutheitsanspruch. Das ist auch das, wo sich viele Menschen heute daran stossen am Evangelium. Das ist genau wegen dem, weil für uns in der Gesellschaft ist eigentlich der Einzelne steht auf dem Thron. Das, was der Einzelne will, das muss nach Ansicht von vielen Menschen auf dem Thron sein. Das muss man beachten, vor dem muss man sich verbeugen. Aber Jesus sagt, hey, ich bin Gott und ich will dein Gott sein. Und ich will, dass du dich vor mir verbeugst. Du kannst mir auch vertrauen. Ich werde dich gut behandeln. Ich werde dich nicht plagen und nicht ausnützen und dir nichts Böses tun. Aber ich will dein Gott sein. Ich bin das Einzige, wo wirklich bleibt. Das Einzige, wo wirklich verlässlich ist. Und ich will, dass du mich als Gott akzeptierst. Ich sehe heute auch vielleicht, ich muss immer meinen Willen haben. Dann haben wir den Ahab. Was wäre echt der Ahab heute? Der Ahab ist offen für alles. Eben, man kann ein bisschen das, man kann ein bisschen das. Der Ahab steht vielleicht für einen Christ, der offen ist für alles, wo schon an Jesus glaubt und in die Kirche geht und findet, das ist eine gute Sache, das tut mir gut, das hilft mir, manchmal auch nicht. Aber eigentlich ist das ja auch nicht alles und ich will nicht mein ganzes Leben Gott anvertrauen, so Kontrolle von meinem Leben ihm übergeben und ich will eigentlich in den weiteren Teilen auch können selber entscheiden und wenn es mir hilft, dann gehe ich halt auch mal noch etwas Esoterisches machen oder nehme ein bisschen von da und von dort mir das raus, wo mir passt und hilft. Und oft ist aber bei solchen Christen fehlt Kraft und Dynamik für im Glauben. Also man ist eben nicht entschlossen. Und wenn man nicht entschlossen ist, dann hat man in der Regel auch nicht den Mut zum Anstehen für den Glauben, für Jesus. Weil man nimmt ja nur das, was einem gerade im Moment hilft. Und man kann jederzeit, man hat sich eben nicht ganz entschlossen, man kann jederzeit auch noch einen anderen Weg einschlagen. Der Ahab steht für einen Christ, der zwar irgendwo sich christlich nennt, aber sich nicht entschlossen hat für Gott, für Jesus. Und der Elia steht für einen Menschen, der entschlossen ist, Jesus zu folgen. Bei allen Schwächen und Fehlern, die Elia auch hatte, bei allen Früchten und auch bei dieser Depression, die er nachher reingehört ist, wo er gemerkt hat, jetzt haben sich eigentlich die wesentlichen äußerlichen Umstände nicht verändert. Nach dem ganzen Kräftemessen auf dem Karmel, wo der Elia sicher enorm viel Kraft gekostet hat, wo ihn Nerven gekostet hat und hat doch Elia hat sich entschlossen, zum ganz mit Gott ja, zu leben und auch sein Leben wirklich Gott zur Verfügung zu stellen und auch etwas zu wagen, wenn Gott ihm einen Auftrag gegeben hat. Und jetzt ist die Frage an uns. Bist du offen für alles oder bist du entschlossen? Bist du entschlossen, mit Jesus zu leben, dein ganzes Leben ihm anzuvertrauen, dein Leben ihm zur Verfügung zu stellen und für ihn auch Schritte zu machen, wo du vielleicht manchmal denkst, ja, kommt das gut raus? Weil du merkst, mal, Gott gibt mir da einen Auftrag. Es ist ein Aufruf an uns persönlich, wirklich unser Leben ganz Gott anzugeben, ganz in seine Hand zu geben und auch ihm neu zu sagen, du bist mein Gott und ich will dich allein als Gott anerkennen.